Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem monatlichen Kinoreport aus Hannover. Wir haben uns vor den erbarmungslosen Temperaturen, die da draußen herrschen, geflüchtet in das kühle, temperierte Saaldunkel des kleinen Saals. Mein Name ist Jonas, hallo.
Hi, ich bin Clara.
Ich bin Misera, hallo.
Und wir mussten wahrlich fliehen. Wir waren nämlich bis vor kurzem noch auf einem Flohmarkt in Hannover unterwegs, dem Flohmarkt am Hohen Ufer, der ja jahrelange Tradition hat, und haben uns da durch die DVD-Kisten gewühlt und werden dazu später in der Sendung noch was erzählen, was wir da so gefunden haben. Warum eine Flohmarkt-Sendung? Ja, wir haben es ja im Sommerloch immer so ein bisschen damit zu tun, dass das Kinoprogramm zu wünschen übrig lässt. Einige Kinos gehen in die Sommerpause, die tritt noch nicht ein. Im Juni und Juli gibt es noch einige Perlen, die wir euch jetzt in unserem Programmblock vorstellen wollen. Also zumindest die Filmtipps für den Juni. Und dann begeben wir uns auf den Flohmarkt und versorgen uns mit Stoff, den wir uns dann reinfahren können, wenn die Kinos zu haben.
Falls wir leicht nach Sonnenstich klingen, das ist eine echte Möglichkeit, denn es ist der erste so richtig heiße Tag in der Stadt und wir haben eine ordentliche Portion Sonne, vielleicht auch ein bisschen zu viel abbekommen. Also falls es etwas fiebrig wird, das könnte der Grund sein.
Ja, ich habe auch keine Sonnencreme drauf gehabt. Wer weiß, vielleicht kippe ich im Verlauf der Sendung um, dann muss jemand anderes hier die Moderation übernehmen.
Wenn wir halluzinieren, dann wenigstens gemeinsam.
Ach, wir schauen einfach mal, das wird schon.
Ja, das Kino oder die Filme sind ja auch ein bisschen wie ein Traum. Nicht wie es hier oder so eine Fieberhalluzination.
Das ist eine tolle Beobachtung.
Ja, das sagen doch einige Filmwissenschaftler ganz gerne.
Immer. Nenn mal zwei.
Markus Stiegler.
Ja.
Noch irgendeiner hat das gesagt. Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. So, hat jemand von euch zufällig einen akademischen Grad?
Tatsächlich, ja.
Ist ja auch egal.
Wollen wir einfach mal ein bisschen darüber reden, was so im Koki jetzt im Juni läuft?
Ja, genau, Clara, erzähl doch mal, was darf man da überhaupt nicht verpassen? Da gibt's.
Also, first of all, am 1.6. läuft um 20.45 Uhr Alpha, der letzte Termin im Koki.
Und in Hannover auch, oder?
Ja, auch in Hannover. Also allerletzte Chance, wer ihn bis dahin nicht geguckt hat.
Kriegt Probleme mit uns.
Da weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Also, ja, so.
Wir finden
ich bin nicht
Adresse.
Sauer, ich bin enttäuscht. Dann,
ich bin auch sauer.
Ja, wir alle. Aber dann geht es weiter am 8.6. mit einer Empfehlung von uns. Nämlich um 18 Uhr läuft M, eine Stadt sucht einen Mörder.
Der beste deutsche Tonfilm in meiner Auffassung.
Ja, Misera, du bist Fan, nicht?
Ich habe das mehrfach schon gehabt, diesen Effekt, dass ich, wenn M in irgendeiner Mediathek oder irgendeiner Filmlibrary auftaucht, ich kurz reingucke, um rauszufinden, welche Restaurierung das ist oder welche Fassung, ob das die von Criterion ist zum Beispiel. Und auch wenn ich immer nur so kurz reingucken will, es fällt mir dann sehr schwer auszuschalten und in der Regel gucke ich ihn dann nochmal komplett. Es ist ein unfassbar spannender Film, der bis heute, der ist von 1931, der hat keinen einzigen Moment an Spannung und technischem Effekt eingebüßt. Eine fantastische Kriminalgeschichte, super aufregend und soziologisch erzählt. Ich halte dran fest, ist vielleicht der beste deutsche Tonfilm und mit einem erheblichen Abstand das Interessanteste, was Fritz Lang so jemals gedreht hat. Also absolut hinreißender Film, auf keinen Fall verpassen.
Absolute Empfehlung, da stimme ich auch total zu. Und wenn man aber den Abend dann einfach noch so einen kleinen weirden Twist haben möchte, dann guckt man im Anschluss um 20 Uhr am 8.6. einfach Matrix.
Wow.
Einfach machen. Beide Filme übrigens mit Einführung.
Beide also, Filme. Die Einführung zu Matrix macht Felix Brinker von der Leibniz-Universität Hannover. Ich bin neulich das erste Mal bei einer von ihm eingeführten Veranstaltung gewesen und das ist wahnsinnig toll. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, kann ich euch das empfehlen. Sein Fokus sind vor allen Dingen Actionfilme und es gibt am Anfang immer eine kleine Einordnung. Er hat die Einführung zu Johnny Mnemonic gemacht, in dem ja auch Keanu Reeves die Hauptrolle gespielt hat und der sich auch in so einer Cyberpunk-artigen Zukunft ansiedelt, ganz ähnlich wie Matrix, ist aber Jahre vor Matrix erschienen. Also, dass die hier beide in dieser Reihe, die von ihm kuratiert und moderiert wird, laufen, macht Sinn. Das Thema ist Cyberpunk, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Saal war voll mit Studis, so wie ich das verstehe, ist das auch eine Veranstaltung, die eingebettet ist in seinen Seminarplan. Und es sorgt dafür, dass viele junge Menschen ins Kino gehen und dort Filme schauen, Filme gemeinsam entdecken und darüber sprechen. Ich finde das großartig. Das ist genau die Form von Kinodiskurs, die wir in Hannover brauchen.
Das ist ein gutes Modell, finde ich auch, ja.
Dann macht das Koki weiter mit schon einer, ja, einer Tradition, würde ich sagen. Nämlich am 11.06. startet der Kunstrasen zur, passend zur WM. Es werden alle Spiele gezeigt, nicht die Nacht sind, aber am späten Abend auf jeden Fall im Hof. Und wer jetzt mit Fußball gar nichts anfangen kann, da hat das Koki natürlich auch noch Filmprogramm, nämlich im Rahmen des Kunstrasen zeigt das Koki Open Air und kostenfrei. Ein Filmprogramm unter dem Motto Vivan las Americas. Also nicht nur Filme aus den USA, sondern aus Amerika. Und ich würde sagen, das ist eine ganz schön bunte Tüte. Also wir haben zum Beispiel Coco, Lebendiger als das Leben. Wir haben Herzensbrecher von Xavier Dolan. Wir haben Wanda von Barbara
Loden.
Und das Koki zeigt auch zum Beispiel Planet Terror. Also da ist für jeden was dabei. Und bei kostenlosem Eintritt, Open Air, schön die Abendluft genießen mit einem guten Film. Und danach kommt Fußball, aber davor.
Man kann ja nach Hause gehen.
Ja, also ich finde, das ist schon, da ist jetzt für jeden was dabei, würde ich sagen.
Ich freue mich besonders auf Wanda. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Barbara Loden spielt in dem Film auch selbst die Hauptrolle, hat Regie geführt. Und es geht um eine Kleinkriminelle, die sich so durch die Welt schlägt und sich nichts sagen lässt. Ich habe kurz den Trailer gesehen und der ist gerade neu restauriert worden. Da bin ich sehr gespannt. Also es wäre auch noch eine kleine Empfehlung.
Ja, der interessiert mich auch.
Wenn wir ins Kino im Sprenge schauen, da gibt es auch spannende Sachen in der Retro.
Ja, da gibt es zum Beispiel den Alexander Kluge-Film Die Macht der Gefühle. Alexander Kluge ist ja vor kurzem verstorben und hat ein sehr umfangreiches Filmwerk hinterlassen. Wir haben quasi durch Zufall vorher schon im letzten Monat einen Film von ihm im Programm gehabt. Bei Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Der ist im Kino im Sprengel in der Essay-Filmreihe gelaufen. Und jetzt läuft Die Macht der Gefühle. Also für alle, die da noch weiter in den Werkkanon einsteigen wollen oder es dringend nachholen sollten, wie also da schließe ich mich selber mit ein, ist das eine gute Gelegenheit. Und das an dem Wochenende geht es auch noch stark weiter, am 6.6., richtig?
Ja, am 6.6. eine persönliche Empfehlung von mir. Im Filmclub Daria, ebenfalls im Kino im Sprengel, läuft um 20.30 Uhr Velvet Goldmine. Das ist, glaube ich, einer der passendsten Filme, neben Matrix natürlich, den man zum Pride Month zeigen kann. Ein kriminell wenig geschauter Film, der wahnsinnig Spaß macht. Es ist schwierig, diesen Film zu beschreiben. Es ist angelehnt an die Biografie von David Bowie. Und es gibt einen Hauptcharakter, der offensichtlich David Bowie sein soll, aber nicht so heißt, sondern Brian Slade heißt. Der wird gespielt von sexy Jonathan Rhys Meyers. Mhm. Und es gibt eine weitere Nebenrolle, gespielt von Ewan McGregor, sexy, die an Iggy Pop angelehnt ist. Und der Film versucht so ein bisschen aufzurollen, wie diese mythologische Welt, die sich um Rockstars aufbaut, wie die eigentlich zustande kommt, wie auch alle Leute, die sich in diesem Kosmos bewegen, ihre eigene Version derselben Geschichte erzählen. Diese verklärte nostalgische Sicht, die man auf die 70er, auf die Glam-Rock-Zeit hat, wie die einzuordnen ist. Es ist eine Geschichte über sexuelle Entdeckung, über Identität und er hat großartige Kostüme. Wenn ein Film von Glamrock handelt, dann kann man damit rechnen, dass es bunt wird. Es gibt viele Songs aus der Zeit, teilweise wurden sie selbst geschrieben für den Film, teilweise sind es von KünstlerInnen aus der Zeit neu interpretiert von den Hauptdarstellern. Musical-hafte Sequenzen, die unfassbar sind. Man muss das sehen. Mhm. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Soweit ich weiß, noch nicht in Hannover gezeigt. Darf man wirklich nicht verpassen. Es gab eine Zeit, da habe ich tatsächlich diesen Film auf DVD gekauft und Freunden von mir deutschlandweit zugeschickt, weil ich es nicht ausgehalten habe, dass sie diesen Film nicht kennen. Und alle fanden ihn großartig. Neben mir sitzt eine Person, die das bestätigen kann, mindestens. Und die andere werde ich auch noch dazu zwingen.
Also ich habe jetzt gerade noch mal mich so versucht, so an den Film zu erinnern. Und ich weiß noch, wie überrascht ich einfach war, wie ein Film diese, so ein Spektrum abdecken kann von der macht Spaß, der ist laut, der ist bunt, der ist oh, bis hin wirklich zu einem einzigen Satz,
Nicht vorwegnehmen.
Ich sag den jetzt nicht, der mir wirklich innerhalb von Millisekunden das Herz bricht, ja, gebrochen hat. Und kommt bitte alle am 6.6. und da möchte ich von jedem Einzelnen hören, im Kostüm, welchen Satz ich vielleicht gemeint habe.
Ja.
Weil, also ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich diesen Satz in meinem Kopf sage. Es ist wirklich, also vielen Dank, Jonas, dass du mir diesen Film gezeigt hast.
Gerne doch,
wirklich,
dafür mache ich ja auch diese Sendung. es gibt auch Gastauftritte von Bands wie Placebo, die du ja sehr magst, was für dich eine absolute Überraschung war. Radiohead ist in dem Film.
Du hattest das vergessen oder sowas und hattest es mir nicht gesagt.
Ich wusste es einfach nicht. Ich hatte keine Ahnung. Aber
kenn ich nicht.
Spätestens als du aufgeschrien hast, habe ich es dann bemerkt. Der Film beginnt übrigens damit, dass ein UFO in London landet und den jungen Oscar Wilde aussetzt. Und dann geht der Film weiter und positioniert Oscar Wilde quasi als ersten Rockstar in der langen Geschichte der Rockstars, was total Sinn macht. Das nur so als Vorgeschmack für diesen Film. Mehr muss man gar nicht sagen. Unbedingt reingehen. Blutjunger Christian Bale.
Gott,
das toll besetzt.
Nimmt ja kein Ende.
Toni Collette ist in dem Film. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn.
Neuerscheinungen gibt es auch ein paar im Juni. Zum Beispiel kommt dieser Backrooms-Film, dieses schon eine Weile existierende Internetphänomen um sogenannte Liminal Spaces, wird jetzt bei A24 von einem sehr jungen Regisseur verfilmt. Man weiß noch gar nicht viel über den Film. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch in einem anderen Film, den ich in Spanien gesehen habe, schon den großen Trailer dafür gesehen. Und ich bin wirklich sehr, sehr neugierig. Geht euch das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Soweit ich weiß, gibt es auch einen Backrooms-Kurzfilm, auf dem der Film basiert.
Es ist so ein Kurzfilm-Genre eigentlich. Ach, da gibt's
so,
etliche.
Erklär doch mal was zu den Genres, weil ich kenn Backrooms nur als Phänomen, aber nicht als Videophänomen.
Also ich kenne es hauptsächlich als Videophänomen. Das hat auf so Kurzvideoplattformen angefangen, dass so Erkundungen dieser fiktiven Backrooms und immer weiteres Vordringen in diese Backrooms in so Kurzvideoform erkundet wurde. Und da hat sich eben eine Gruppe, fast eine sozusagen Kurzvideoströmung draus entwickelt. Und genau, der Regisseur Kane Parsons kommt auch aus dieser Ecke. Also da hat A24 gezielt einen Regisseur gesucht, der eben dieses Phänomen, dieses Webphänomen schon entscheidend mitgestaltet hat. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Das ist natürlich spannend. Ich finde sowieso immer interessant, wenn Leute, die eigentlich aus so einem Web-Video-Bereich kommen, dann tatsächlich auch Kinofilme machen. Das macht sehr viel Sinn.
Und die gehen immer in den Horrorbereich. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Also die gehen dann nicht zum Actionfilm oder zum Historienfilm, sondern die gehen in der Regel zum Horror. Haben wir gerade relativ viel. Die Filippo-Brüder zum Beispiel mit Talk to Me und Bring Her Back und so. Oder dieser Markiplier-Film, der vor kurzem gelaufen ist und so. Das ist schon ein Ding. Man geht schon eher ins Horrorgenre.
Falls ihr euch für Liminal Spaces interessiert, geht auf jeden Fall mal ins Foyer vom Kino am Raschplatz. Ja. Da ist nämlich gerade große Sanierungsaktion und es stehen alte Kinositze im Foyer. Das ist eine ganz interessante Erfahrung gerade. Ja. Man sieht ein Kino, was sich neu gestaltet. Spannend.
Dekonstruktion. Aufbrechen
und
von bekannten Orten.
Ja, ja, am Raschplatz läuft Backrooms sowieso schon seit Jahren. Also konntet ihr ihn schon eine Weile lang sehen.
Im Apollo läuft ein ganz besonderer Film am 4.6. im Nachtstudium 22.30 Uhr, den ich immer wieder gerne empfehle. Es ist nämlich Prinzessin Mononoke von Hayao Miyazaki, mein Lieblings-Studio-Ghibli-Film. Ich kann den immer wieder gucken. Ich liebe ihn so sehr. Ich liebe Ashitaka. Ja. Ich liebe aber auch Mononoke. Es ist, beerdigt mich einfach mit einer DVD davon.
Ja.
Dann ist alles fein.
Vielleicht auch der beste Joe Hisaishi-Soundtrack, würde ich sagen. Also der ist wirklich, wirklich wahnsinnig gut.
Großartig.
Ja.
So, und bevor wir von unserem Ausflug auf den Flohmarkt erzählen, unsere Feldforschung, die wir heute betrieben haben, und bevor ihr eure Ausbeute aus den Jutebeuteln holt, möchte ich von deinem Ausflug nach Osnabrück hören, Clara. Du warst auf dem EMAF, dem Europäischen Medienkunstfestival. Wie war das so? Was hast du entdeckt? Wie geht's, also so psychisch, wie geht's dir? Das sind also auch immer herausfordernde Stoffe und Formen, mit denen man da konfrontiert wird.
Auf jeden Fall, aber deswegen liebe ich das EMAF umso mehr. Ich war am allerletzten Festivaltag da, am 26. April, also eine ganz knappe Nummer, habe ich da noch hektisch versucht, Eindrücke einzusammeln. Und als ich auch aus meinem letzten Film rauskam, wurde auch gerade der Festival-Counter abgebaut. Also es war eine ganz knappe Geschichte, aber es war ein sehr schöner Sonntag. Es war ein ruhiges Osnabrück und ich habe mich gefreut, dann in den Kinosaal zu kommen und ganz viele tolle, unterschiedliche Filme zu sehen, die in die Experimentalfilmrichtung gehen. Aber die Ruhe hat auch so ein bisschen getäuscht. Also es brodelt hinter den Kulissen, die Kunst kämpft. Die Stadt Osnabrück hat sich nämlich von Teilen des Programmes vom EMAF distanziert und auch
sogar die Schirmherrschaft wurde zurückgezogen.
Schirmherrschaft wurde zurückgezogen von unserem niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies.
Was so in der Art noch gar nicht vorgekommen
Nein.
ist.
Nein, und es ist alles so ein bisschen, einerseits würde ich sagen, es ist alles so ein bisschen kompliziert und andererseits würde ich sagen, ist es nicht. Also es ging um den Filmbeitrag einer einzigen Künstlerin, nämlich um den Film Morgenkreis von Basma al-Sharif. Es ging um ihre politische Einstellung. Sie hat sich pro Palestine geäußert. Und ich finde es aber trotzdem gut, dass das EMAF nicht eingeknickt ist und trotzdem gesagt hat, wir zeigen den Film und wir laden sie nicht aus. Jetzt nach der Geschichte mit der Berlinale und jetzt das, es sind krasse Zeiten, würde ich einfach mal sagen. Umso froher bin ich, dass ich halt diesen ganzen Tag füllen konnte mit den verschiedensten Filmen. Ich habe einen Film gesehen von 1982, Tobacco Embers, wo es um Frauen geht, die in einer Tabakfabrik arbeiten unter den widrigsten Bedingungen und dann in Streik treten für the bare minimum. Also sowas wie 8 Stunden Arbeitszeit, nicht länger. Oder dass ihre Arbeit ordentlich protokolliert wird. Oder dass sie organisierte Pausenzeiten haben und nicht jedes Mal darum betteln müssen, kurz auf die Toilette gehen zu dürfen und sowas. Sehr, sehr beeindruckend. Besonders, weil die Frauen selbst entschieden haben, wann und wie sie gefilmt werden von der Crew. Was dazu geführt hat, dass das Ganze so eine Kombination aus dokumentarisch und aber auch gestellten Szenen war, also so Reenactment-mäßig. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Und es gab 2 Zufälle an diesem Sonntag. Ich konnte nur an dem Sonntag fahren. Es ging sonst nicht zeitlich. Einmal lief halt Morgenkreis und es lief die heiße Empfehlung von Jonas, nämlich Everything Else is Noise. Es war der perfekte Tag, um hinzufahren. Und ich muss sagen, Jonas, du hast nicht übertrieben. Was für ein wunderbarer Film.
Ja.
Also fantastisch.
Dankeschön. Freut mich, dass er dir gefallen hat. Über den haben wir ja in der letzten Sendung schon gesprochen. Ich hoffe, dass wir den nochmal nach Hannover holen können. Der ist wirklich gut.
Ja. Ich habe auch über meinen Ausflug dann geschrieben im Rundbrief. Das ist das Magazin des Film- und Medienbüros. Ist leider jetzt nicht mehr in Print verfügbar, sondern geht jetzt online. Und da habe ich, glaube ich, zu Everything Else is Noise geschrieben, ein seelenwärmendes Filmerlebnis.
Also den Text kann man auf jeden Fall nachholen, der ist im Internet lesbar,
wenn
man noch mehr über das EMAF wissen möchte und was sich dort zugetragen hat.
Ja.
Du bist nicht die Einzige, die einen Ausflug gemacht hat. Linus, du warst in Spanien unterwegs.
Ja, ich war in Madrid.
Im Urlaub.
Genau, das kommt auch mal vor. Ich habe gezielt die Entscheidung getroffen, da keinen Beitrag draus zu machen, um da wirklich so wenig zu arbeiten, wie es geht. Einmal hat es mich dann aber auch sowohl aus privatem als auch quasi beruflichem Interesse doch ins Kino gelockt. Nämlich ist uns dann aufgefallen, als wir da waren, dass Hukum, der neue Damien McCarthy-Film in Spanien, bereits läuft. Der hatte am Tag unserer Ankunft dort Kinostart und für Deutschland gibt es noch gar kein Startdatum. Ist so ein bisschen fraglich, wann und ob der hier ins Kino kommt. Und Damien McCarthy ist ein irischer Filmemacher, der so im Horrorfilmbereich arbeitet. Oddity war der letzte Film, den er gemacht hat. Der hat schon so ein bisschen mehr für Aufsehen gesorgt. Den habe ich auch vorher schon gesehen. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Also ein ganz ausgezeichneter, so moderner Twist auf Gothic Horror. Finde ich sehr gut. Insgesamt habe ich das Gefühl, sein Werk zeichnet sich so durch so Figuren mit sehr starken Profilen aus und starke Charakterinteraktionen. Das ist auch jetzt bei Hokum wieder der Fall. Hokum ist jetzt die etwas höherprofilige Produktion, also so ein bisschen sein Schritt auch auf den internationalen Markt zu, würde ich sagen. Adam Scott spielt die Hauptrolle, den man aus der Apple-Serie Severance kennt zum Beispiel. Das heißt, das ist jetzt schon alles nochmal so ein Schritt nach vorne, was irgendwie die auch das Budget angeht. Und es ist ein sehr, sehr aufregender Film. Ich bin sehr gespannt, ob wir den noch irgendwie nach Hannover geholt bekommen, auf dem einen oder anderen Weg. Sehr, sehr gruselig. Also der Film hat ein mittleres Kapitel, das wirklich absolut erbarmungslos ist und ist einer der seltenen Fälle, wo ich mich von Jumpscares nicht hohl manipuliert oder einfach nur so geisterbahnmäßig durchgeschüttelt gefühlt habe, sondern wirklich das Gefühl habe, hier wird es tatsächlich als Stilmittel eingesetzt und das sogar noch mit Sinn und Verstand und großer Kunstfertigkeit. Ganz, ganz eindrucksvoller Film. Also es geht grob um einen Hexenmythos in einem kleinen irischen Dorf. Spielt hauptsächlich so um ein Hotel herum. Ein ganz, ganz hervorragender Film. Behalte den unbedingt mal im Hinterkopf für den Deutschlandstart, der sicherlich kommen wird in einer oder anderen Form.
Vielen Dank für eure Reiseberichte. Jetzt wird es Zeit für unsere gemeinsamen Reiseberichte. Man muss ja nicht verreisen, um tropische Temperaturen zu erleben. Wir haben heiße 27 Grad in der Innenstadt erlebt, in der Altstadt Hannovers am Leineufer. Und wir sind zusammen auf dem Flohmarkt gegangen. Sind wir zu dritt jemals auf einem Flohmarkt gewesen?
Nee, das war das erste Mal.
Das war Premiere, was man nicht alles macht für die Arbeit, nicht wahr?
Für euch
einmal und nie wieder. Nie wieder. DVDs oder was habt ihr euch jetzt mitgebracht vom Flohmarkt?
Gucken wir doch mal, was wir hier haben.
Holen wir die jetzt direkt raus?
Also ich klapper schon mal so ein bisschen mit diesem Stapel hier.
Habt ihr eine Flohmarkt-Historie? Seid ihr mit eurer Familie früher viel auf Flohmärkte gegangen? Habt ihr damals auch schon Filme gesammelt?
Jede Woche.
Wirklich?
Ich komme aus einer Flohmarkt-Familie. Wir sind zuverlässig jeden Freitag, häufig auch noch den Samstag auf Flohmärkten gewesen. Und Flohmärkte sind für meinen Zugang zu Filmen ganz, ganz wichtig gewesen. Ich durfte relativ wenig Fernsehen. Irgendwann war ich dann aber auch mal so 2 Stunden alleine zu Hause. Und dann habe ich das genutzt, um mir VHS-Kassetten oder DVDs anzugucken, die ich mir vorher auf dem Flohmarkt beschafft hatte. Das heißt, der Flohmarkt war für mich ganz, ganz entscheidender Zugang, um Film überhaupt so eigenständig erkunden zu können. Und entsprechend, habe ich mich da jetzt gerade am Hohen Ufer sehr zu Hause gefühlt beim durch die Kisten graben.
Meine Geschichte mit Flohmärkten ist eher die Perspektive, auf dem Flohmarkt zu verkaufen auch. Ich bin in Nienburg aufgewachsen, Nienburg-Weser, und da gibt es das Altstadtfest. Und da ist dann immer der Samstag so gestaltet, dass die ganze Innenstadt ein einziger Flohmarkt ist. Und da haben ich und meine Mutter halt auch ganz oft irgendwie einen Stand gehabt, waren dann da um 6 Uhr morgens und haben dann da irgendwie meine alten Babysachen verkauft oder sowas. Manchmal, als ich dann auch älter war, war es dann halt auch so, dass ich dann irgendwie bis 3 Uhr morgens dem Freitag dann irgendwie ein bisschen alkoholische Getränke genossen habe auf dem Altstadtfest. Und dann um 6 Uhr morgens hat mich meine Mutter geweckt und meinte, Flohmarkt jetzt. Ja,
Pflicht ist Pflicht.
Ist jetzt ein bisschen irrelevant, dass du mal trinken warst. Wir gehen jetzt auf den Flohmarkt. Und früher für mich als Kind war halt dieser Flohmarkt wirklich wie eine Schatzkiste. Also ich hatte eine Obsession mit Schlümpfen. Ich habe mich da mit alten Männern gestritten, wie viel ich jetzt ihnen für diese Schlumpffigur geben möchte. Und leider ist es jetzt irgendwie so ein bisschen, der Zauber ist irgendwie weg. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist.
Die Zeiten sind hart, alles wird teurer.
Aber DVDs,
weniger Freizeit, weniger Geld.
DVDs lassen mich nicht alleine.
Ja. Nein.
Die Schlümpfe sind nicht mehr da, aber
man kriegt sie ja auch für bescheuert gute Preise. Ja. Also teilweise kannst du eine DVD, wenn du Glück hast, ist das sogar ein hervorragender Film, für 1 Euro bekommen. Das ist ein unschlagbarer Preis. Ich habe auch ein paar Leute getroffen, die sich häufiger auf dem Flohmarkt bewegen und da einen kleinen Beitrag draus erstellt. In den hören wir gleich rein. Aber vorher möchte ich euch noch erzählen, was meine Geschichte mit dem Flohmarkt ist. Ich bin auch relativ häufig auf Flohmärkten gewesen, aber nicht so exzessiv viel wie Misera. Habe auch immer schon gerne gesammelt. Als Teenie waren das für mich Comics, wegen denen ich auf dem Flohmarkt unterwegs gewesen bin. Dann später hatte ich eine Plattenobsession, habe viele Platten gesammelt und irgendwann war es dann eben der Film. Und da sind Clara und ich eine Zeit lang auch sehr exzessiv auf Flohmärkten gewesen, fast jedes Wochenende. Und meine Filmsammlung ist in kürzester Zeit explodiert. Ich habe da sehr viele Filme von RegisseurInnen gefunden, die mich interessiert haben. Viele Genrefilme. Also ganz viele Sachen, die auch nicht so leicht im Internet zu finden sind oder damals zu finden waren, habe ich dann auf den Flohmärkten hier in Hannover gefunden, insbesondere auf dem am Hohen Ufer. Deswegen hat dieser Flohmarkt, den ich als Dorf, der für mich als Dorf der Wahnsinn ist, also sowas gab es bei uns einfach nicht, solche Funde wie hier in der Stadt machst du nirgendwo anders. Und deswegen war es für mich auch eine große Freude, mit euch dahin zu gehen. Ich habe auch jemanden getroffen, der schon seit vielen, vielen Jahren fest verankert ist im Flohmarkt. Marco, der ist DVD-Händler, ursprünglich aus Italien, einer meiner absoluten Lieblingshändler auf diesem Flohmarkt. Und mit dem konnte ich ein bisschen auch über seine, ja, Profession ist das nicht so wirklich, aber seine zweite Berufung sprechen. Der Flohmarkt entlang der Leine am westlichen Rand von Hannovers Altstadt hat Tradition. Seit fast 60 Jahren wird hier gebummelt, gefeilscht, gequatscht. Der Flohmarkt am Hohen Ufer gilt als der älteste Deutschlands. Fast ein Drittel dieser Geschichte hat der gebürtige Italiener Marco hautnah miterlebt. Er ist Filmhändler und kennt viele seiner Stammkunden mittlerweile persönlich.
Ja, irgendwie ist nicht mehr nur verkaufen, ist irgendwie fast ein Treffpunkt geworden. Und viele nette Leute, am Anfang war ein bisschen von alles, auch Nervensäge. Und ja, ich würde sagen, 99% der Menschen, die hier kommen, sind ganz nett und macht auch Spaß.
Genau. Ihr redet auch viel über Filme.
Ja, über Filme, aber nicht nur. Viele kommen aus, sich zu beschweren über das Leben, die Krankheit und Freunde verlassen. Und eine hat sogar in meine Arme geweint. Oh. Also hier ist nicht nur Filme.
Seelsorge.
Ja, genau. Du bist wie ein Psychologe hier.
Bei Marco ein Schnäppchen zu machen, fühlt sich selten wie ein Geschäft an, sondern zwanglos und vertraut.
Schaust du noch viele Filme zu Hause?
Ja.
Ganz viele?
Ja, im Grunde eine, zwei am Tag. Ja, muss ich, ja. Ein bisschen wegen, dass der Flohmarkt auch,
ja.
Einen Tipp zu geben und ein bisschen, weil ich bin so müde, dass ich keine Zeit und keine Energie mehr habe, für etwas anderes zu tun.
Mhm.
Genau.
Den Filmgeschmack seiner Kunden kennt er sehr gut. Neben ausgezeichneten Filmempfehlungen hat er aber auch immer einen Keks parat.
Ja, Kekse ist eine Tradition geworden jetzt. Es gibt sogar einige, die kommen nur wegen Kekse.
Der Filmwissenschaftler Dr. Daniel Herzenberger kommt jedenfalls in erster Linie wegen der Filme ans Hohe Ufer.
Ein Flohmarkt ist eine ganz wunderbare Alternative zu den Massen, die wir jetzt im Streaming haben. Das heißt also, ich bin hier dezidiert auf der Suche nach DVDs, Blu-rays und Filmen, die man im Stream nicht bekommt. Und dafür ist ein Flohmarkt eine ganz wunderbare Gelegenheit, auch natürlich um gebrauchte Sekundärliteratur zu finden im Bereich Film oder halt auch im Bereich der Geisteswissenschaft. Da habe ich schon tolle Funde gemacht. Und auf dem Flohmarkt findet man dann halt bei den Händlern wirklich nochmal so richtig kleine Perlen, die es im Stream nicht gibt, vielleicht auch auf YouTube nicht gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man dann auf diesen DVDs natürlich noch Zugriff hat auf Making-of-Material und vor allem auf Audiokommentare. Und dafür lohnt sich das, dass man sagen kann, okay, ich nehme nochmal hierfür sehr günstig die DVDs mit, um mir entsprechend das Bonusmaterial anzuschauen. Selbst wenn der Film vielleicht auch im Stream verfügbar ist, aber dann habe ich Zugriff auf die Add-ons sozusagen. Und daher macht ein Flohmarktbesuch Spaß und das Stöbern natürlich auch. Also da habe ich auch große Freude dran. An dem Stöbern, an dem Finden und so weiter, händisch noch durchgehen, haptisch sich das anzugucken, das in der Hand zu halten und so weiter. Man hat sie dann auch in der Filmsammlung. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Faktor des Sammelns und das wirklich im Regal stehen zu haben, dass die ständig verfügbar sind. Man hat den Zugriff drauf, weil im Stream verschwinden die Filme ja auch ab und zu wieder. Ne? Die tauchen auf, dann werden sie nach einem Jahr oder so runtergenommen.
Auf dem Flohmarkt wird Filmgeschichte wortwörtlich greifbar. Er ist aber nicht nur ein Archiv, sondern eben auch ein Ort des Austauschs, der Freundschaft und der Begegnung.
Das macht Spaß, das mache ich nicht mit jedem. Nette Menschen, ja, man ist auch ein bisschen locker auch. Und das macht auch mehr Spaß, diese lockere Atmosphäre zu haben. Ne? Auch für mich selbst, genau. Außerdem liebe ich Filme natürlich.
Du liebst Filme?
Ja, ja. Natürlich.
Ja, wenn man von Filmkultur redet, da denkt man an Filmfestivals, man denkt an Kinos, man denkt vielleicht auch ans Heimkino, also den Genuss auf der Couch, vielleicht noch ans Fernsehen, wenn man sehr alt ist. Wir sind alle mit dem Fernsehen aufgewachsen, sollte man dazu sagen.
Es gibt das Fernsehen auch übrigens noch.
Ach krass,
ja, ja.
Witzig.
Hin und wieder machen sie noch eins.
Wusstet ihr, dass es auch Radio noch gibt?
Hm. Nee, also was läuft denn da die ganze Zeit?
Musik, glaube ich. Hm. Naja, egal.
Überzeugt mich jetzt nicht. Klingt ausgedacht.
Aber der Flohmarkt, so als wichtiger Akteur in der Filmkultur, das fällt irgendwie ein bisschen hinten über. Mhm. Dabei hat man ja jetzt schon bei uns auch rausgehört und im Bericht gerade, dass das eigentlich nicht so wirklich stimmt. Wie seht ihr das?
Also, wenn ich es mal aus der Perspektive sehe, was Jonas und ich auf dem Leine-Flohmarkt schon wirklich für Schätze gefunden haben von Filmen, wo es irgendwie über das Internet keine Möglichkeit gegeben hätte, dass irgendwie dieser Film zu mir kommt. Und plötzlich ziehe ich ihn da so aus so einer Bananenkiste raus. Und das Cover, denke ich mir so, ja, Cast, es klingt super, warum kenne ich diesen Film nicht? Also, wenn man es aus dieser Perspektive sieht, dann ist das für uns oder für mich spielt das eine sehr große Rolle.
Ja,
also,
konnte viel Filmbildung nachholen und habe auch meinen Geschmack herausgebildet, indem ich einfach durch viel Trial and Error rausgefunden habe, was ich mag, viel mitgenommen habe, gelernt habe und dann einfach besser wurde mit der Zeit, um gute Sachen zu finden.
Allein durch das Wühlen und durch diesen Zufallseffekt, den man so ausgesetzt ist, nimmt man ja Dinge auch mal so in die Hand, von denen man vorher noch gar nicht wusste. Das ist quasi die angenehme Version davon, endlos durch eine Mediathek zu scrollen und sich für nichts entscheiden zu können. Hier kann man die Sachen kurz mal so inspizieren, sich denken, aha, was ist das denn für eine eigenartige Veröffentlichung? Und sie dann vielleicht auch mal auf den Interessiert-Stapel legen. Und vor allem wird ja hier auch konserviert, was nur auf DVD existiert. Also es gibt ja einen erheblichen Katalog an Titeln, die den Sprung zu Blu-ray gar nicht geschafft haben oder die heute nur noch in irgendwelchen VHS-Rips existieren. Und auf dem Flohmarkt findet man die eben und hat die mal zufällig in der Hand. Unheimlich viele Sachen haben gar keinen Digitalvertrieb, gibt's nur da. Und ich glaube, ich habe heute auch in meinem Stapel so ein paar Sachen, die man jetzt nicht auf Apple TV oder bei Netflix finden würde.
Und auch was diese Special Editions betrifft. Ich habe jetzt irgendwie eine Metallbox von Brick, von dem Macher, der auch Knives Out gemacht hat, der Regisseur.
Rian Johnson,
genau. Und da ist so viel geiler Shit drauf. Da ist ein Kurzfilm drauf von ihm, den er in der Uni gedreht hat. Ein ganz crazy Making-of von seinem Erstlingswerk. Fantastisch.
Ja, Bonusmaterial, das ist auch was, das findet man echt schwierig im Internet. Vielleicht auf archive.org oder wenn man Glück hatte und irgendein YouTube-Enthusiast was hochlädt. Ich habe zum Beispiel jetzt einen der Filme, die ich mitgenommen habe, hat auch entfallene Szenen, in denen jemand drin ist, den ich sehr schätze. Dazu später mehr. Mhm. Bonusmaterial findet man nur in physischer Form. Und ich bin großer Fan von der Haptik. Von Filmen. Es ist, das in der Hand zu halten, zu besitzen und dann auch nie wieder verlieren zu können, spielt für mich eine ganz große Rolle. Meine DVD-Sammlung ist zu groß, da ist auch viel Schrott drin. Das Schrottwichteln dieses Jahr wird auch wahrscheinlich dementsprechend ausfallen werden, aber ich besitze einfach gerne den Film. Ich bin gerne unabhängig von Streaming-Plattformen und vom Internet. Irgendwann ist das weg und dann habe ich die DVDs und den Spieler. Und dann werdet ihr ja mal sehen, mit eurem Netflix und Disney Plus und Paramount Plus alles wollt.
Wenn wir mit unseren Mad Max-Autos durch die Wüste fahren, kannst du immer noch Velvet Goldmine anschauen.
Ja, zum Beispiel.
Sobald ich einen Film, also ich habe irgendwie Bock auf einen Film, sobald ich den nirgendwo online streamen kann, bemühe ich mich um die DVD.
Ja, klar. Ja. Velvet Goldmine habe ich übrigens noch nie auf dem Flohmarkt gefunden, sei mal so gesagt. Man darf natürlich auch nicht ignorieren, dass es einfach wahnsinnig viel Mainstream-Blockbuster-Kino gibt, viele Til Schweiger-Filme, man findet jeden Marvel-Film 10-mal. Heute, also es gibt immer so einen Film, der exzessiv oft auf Flohmärkten zu finden ist. Und heute habe ich bestimmt 10-mal 300 gesehen von Zack Snyder.
Ja, auffällig häufig.
Twilight findet man immer viel. Eine Zeit lang habe ich mir vorgenommen, jede Twilight-DVD zu kaufen, die ich finde, der erste Teil. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich arm geworden wäre.
50 Shades of Grey.
Ja. Eon Flux habe ich, glaube ich, an jedem einzelnen Stand der DVDs hatte heute gesehen.
Ja, es gibt so Dauerbrenner.
Die Resident Evil Filme natürlich, also da kriegt man ganz schnell die komplette Reihe zusammen.
Auch Oceans 11, 12, 13.
Sowas, ja. Rubbel die Katz, die deutschen Klassiker.
Ich war aber auch überrascht zu sehen, was überhaupt alles noch im DVD-Format erschienen ist. Dass es Ready Player One auf DVD gibt zum Beispiel, erscheint mir irgendwie eigenartig anachronistisch. Aber das Format hat noch eine sehr lange Lebenszeit. Und ich glaube, es ein paar DVD-Veröffentlichungen gibt es auch immer noch, einfach weil sich die Technologie wirklich gut und lange hält.
Wollen wir jetzt zu unseren Schätzen kommen?
Ja, ich bin schon sehr gespannt, ja, was ihr mitgebracht habt.
Wer möchte den anfangen?
Ich würde, glaube ich, einsteigen mit dem Film, den ihr eh schon gesehen habt vorhin und den ich gerade schon angeschnitten habe. Ich habe Gegen die Wand von Fatih Akin mitgenommen. Noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Alles, was ich über diesen Film, außer dass er von Fatih Akin ist, weiß, ist, dass Mona Moore, Chansonsängerin und Post-Punk-Geheimtipp, hier einen Gastauftritt in dem Film gehabt hätte, der aber nur auf den entfallenen Szenen zu finden ist. Es gibt, glaube ich, noch einen Song von ihr in dem Film. Welcher, weiß ich gerade nicht. Aber sie ist da drin, ist scheinbar auch kampfsportaffin und boxt, glaube ich, den Hauptcharakter in einer Bar zusammen oder so. Ich bin sehr gespannt, mir diese entfallene Szene und natürlich auch den Film anzugucken. Genau, das ist so mein erster Fund.
Ich habe so ein paar Sachen, die ich recht schnell abfrühstücken würde. Einmal hast du, Jonas, mir Dumplings in die Hand gedrückt von Fruitchan. Das ist ein Kannibalismus-Horrorfilm, den du mir schon mal empfohlen hast, den ich für 1 Euro einfach mitgenommen habe. Bin ich sehr gespannt, da mal.
Ich wette, der gefällt dir sehr gut.
Ja?
Den habe ich auch beim selben Stand, wo diese DVD lag, gefunden und auch für 1 Euro mitgenommen und war wirklich super begeistert. Es ist ein bisschen anderes Cover, das ist auch spannend, wenn man auf Flohmärkten unterwegs ist, findet man so ganz viele verschiedene Versionen vom selben Film.
Ja, das hier ist schon wirklich sehr trashig, das ist von EMS und Fortissimo Films, das ist sehr, sehr mutig zusammenkollagiertes Cover, finde ich aber super, das macht großen Spaß.
Ja, also das Problem war, ich hatte so 8 DVDs irgendwann auf der Hand. Und dann dachte ich so, ja komm, guckst du mal rein, ob irgendwie die Disc zerkratzt ist. Dann kannst du so aussortieren. Die waren alle in perfektem Zustand und ich musste dann doch ein bisschen runtersortieren. Und habe mich entschieden einmal für Eyewitness, nur tote Zeugen schweigen. Und ich habe den, wartet, passt auf.
James Spader.
Ja, das ist der einzige Grund, warum ich den genommen habe.
Das ist ein sehr valider Grund.
Ja, und irgendwie hier ist auch so ein kleines Bild von ihm und er ist blutjung. Und ich dachte mir, ich habe dann einfach eine gute Zeit. Ich habe auch mir gar nicht so viel hinten drauf durchgelesen.
Altersfreigabe? Irgendwo so.
Steht da irgendwo?
Nee, keine Altersfreigabe. Ach doch, 16. Ab 16 Jahren freigegeben.
Dann bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich Lost in Translation auf DVD habe. Dachte ich mir, komm, nehme ich für 1 Euro mit. Und das Gleiche war auch bei Adaptation so. Mhm. Ich habe gedacht, so komm, hast ihn doppelt. Und dann dachte ich, ich hätte eine DVD gefunden, wo ein Kriminalfilm verfilmt wird, wo ich letztens einen True Crime Podcast zugeguckt habe, nämlich der Fall The Watcher.
Auch mit James Spader.
Moment mal.
Aber auch mit Keanu Reeves. Es geht überhaupt nicht um diesen Kriminalfall, aber es geht um ein blutjunger Keanu Reeves, der, glaube ich, the bad guy ist. Aha. Es können jetzt halt die Zuhörenden nicht sehen, aber diese beiden Filmstills haben mich irgendwie persönlich sehr abgeholt. Mal gucken.
Darf ich mal sehen?
Ja, bitte. Natürlich darfst du.
Ja.
Aha.
Ich weiß nicht, das Cover irgendwie, ab 16 ist der
aufregend.
Jonas, möchtest du weitermachen?
Ja, ich mach mal weiter. Also ich habe ein bisschen.
Oh, da sehe ich schon was, ja.
Ich habe ein bisschen eingekauft, wie ich im Jahr 2022, 2023 eingekauft hätte. Da habe ich mich viel mit italienischen Gialli beschäftigt. Cronenberg war ein ganz großes Ding, hatte ich eine große Obsession mit. Ich habe viel Horror, glaube ich, auch so B-Movie-Kram und so gesammelt, Body-Horror, alles, was so aus der Ecke kommt. Und ich habe wirklich einige Sachen gefunden, die schon länger auf meiner Liste waren. 3 Filme jetzt. Mhm. Der erste ist von Cronenberg tatsächlich. Mhm. Die Brut, den habe ich bei Marco gekauft für einen Zehner. Mhm. Das ist eigentlich
schon ein strammer Preis für eine DVD.
Ein bisschen über meinem Budget, muss ich sagen. Aber ihm gebe ich das Geld gerne. Und die DVD ist auch relativ schwer zu bekommen, finde ich. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will ihn unbedingt sehen. Das ist der Film, in dem Cronenberg seine erste Scheidung verarbeitet.
Und oh boy, tut er das.
Der scheint sehr krass zu sein. Ich bin sehr gespannt auf den.
Mit Oliver Reed übrigens, wenn ich mich
nicht ja, mit, wenn ich der ja auch sein. In die Teufel mitgespielt hat.
Der jetzt übrigens ungeschnitten erscheint in 4K. Es kommt eine Restaurierung, läuft wahrscheinlich Ende dieses oder Anfang nächstes Jahr im Kino einfach. Also The Devils ist jetzt offiziell aus der Zensurliste raus, wie es aussieht.
Na, finally.
Ja.
Ja, Jonas, sag mir einen Tag und eine Uhrzeit und wir gucken ein bisschen Crony.
Stimmt, eigentlich müssen wir ja noch, müssen wir unseren Run beenden.
Wir können uns heute das Kino aufschließen und legen den ein.
Klingt gut. Dann habe ich von Mario Bava Wild Dogs, der heißt aber, glaube ich, der ist, glaube ich, auch als Rabbit Dogs bekannt. Mhm. Weißt du was über den, Linus? Hast du den gesehen?
Ist einer von den Bavas, die ich noch nicht kenne.
Mhm. Also ich habe den häufiger schon erwähnt gehört als einer der wichtigen Bava-Filme. Bin ich gespannt drauf. Ist ein Serienkiller-Film, oder? Something gory, I guess.
Ich vermute mal. Ist auf jeden Fall eine Widescreen-Ausgabe und ab 18. Also für einen italienischen Genrefilm, glaube ich, schon mal eine sehr gute Ausgabe, gerade für DVD.
Ja, und ich glaube sogar mit O-Ton. Das findet man ja auch selten bei diesen Ausgaben. Ja, da bin ich sehr,
das stimmt, keine Selbstverständlichkeit.
Sehr gespannt drauf. So, dann haben wir hier noch. Ich sehe ja gerade, bei der Bava-DVD steht als extra Scene Access, also dass man die Kapitel auswählen kann. Das ist ja eigentlich Standardware.
Ja. Aber sie mussten halt irgendwas draufschreiben, sonst.
Damit es cool aussieht, um den Preis zu rechtfertigen. Dann habe ich einen meiner Lieblingsfilme gefunden aus der, ja, man könnte fast sagen, aus dieser New French Extremity-Ecke. Mhm. Ein feministischer Body-Horror-Film, der mit Sicherheit auch ein großer Einfluss für die Filme von Julia Ducolo gewesen sein muss. In My Skin, in meiner Haut von Marina Devan. Also es geht um den alltäglichen Horror, eine Frau zu sein. Mhm. Und eine Frau ist alltäglichen Sexismen ausgesetzt, denen sie sich selbst gar nicht so bewusst ist und beginnt dann, sich selbst zu verstümmeln und empfindet dann an dieser Selbstverstümmelung eine große Lust. Und es ist quasi ihr Ausbruch oder ihre Methode, umzugehen mit den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen, die sie macht, die sie selbst auch gar nicht so wirklich einordnen kann. Ich habe den sehr gute Erinnerung. Es ist ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Könnte sogar 2022 gewesen sein. Wenn man sich mit Female Rage, Body Horror, feministischem Body Horror beschäftigt, muss man den gesehen haben. Mir liegt er sehr am Herzen. Mhm. Und ich bin froh, dass ich den jetzt gefunden habe. Ich habe den nämlich noch nicht in meiner Sammlung. Der passt gut rein in meine New French Extremity-Ecke.
Sehr gut.
Ich habe eine, ja. Ich weiß, dass das eine Red Flag ist.
Jeder gute Haushalt hat eine New French Extremity-Ecke.
Richtig.
Ich habe zwei Blu-Rays gefunden. Ich hatte mir vorgenommen, zumindest ein paar Blu-Rays zu kaufen. Ich muss sagen, bei mir habe ich so das DVD-Format ein bisschen abgeschafft und bin schon vollständig auf Blu-Ray umgestiegen. Aber es gibt eben Ausnahmen. Zu ein paar davon komme ich noch. Ich habe Der Teufel in ihr. Ich habe den einfach gekauft, ehrlich gesagt. Hier steht drauf von Hammer-Regisseur Peter Sasti. Mhm. Und Donald Pleasence spielt mit. Das hatte für mich einfach genug schnelle Wiedererkennung, um da zuzugreifen. Der hat mich auch gereizt. Es sind Nonnen hinten auf den Film Stills und es scheint ein okkultes Thema zu geben. Das ist mir Grund genug, den zu kaufen.
Das ist dein Thema, ja.
Ähnlich wie der Voodoo-Fluch, wo es sich, glaube ich, um einen 80er-Jahre-Slasher oder so einen effektsgetragenen Horrorfilm handelt. Ich habe die starke Vermutung, dass der über weite Teile relativ langweilig sein könnte. Hier steht allerdings auf der Rückseite ein Zitat von Horror 101, das lautet: Was diese Kuriosität sehenswert macht, sind Tyler Smiths ausgeklügelte Effekte, die besonders in den letzten 15 Minuten einfach total irre sind. und die haben 6 Sterne gegeben. Von 10, von 5, man weiß es nicht. Das hat mich dann auch gereizt. Ich habe auch häufig, also ich unterliege so ein bisschen dieser Suggestion, dass wenn ein schlechter Film auf Blu-ray erscheint, dass er dann irgendetwas Interessantes an sich hat. Diese Regel gilt schon lange nicht mehr, aber in diesem Fall habe ich das ausgeblendet und mich davon so ein bisschen austricksen lassen.
Ja, aber immerhin schöne restaurierte Fassung. Da kann man jetzt bei den DVD-Sachen, die wir haben, nicht von reden.
Ja, genau. Also das finde ich an Blu-ray nämlich ganz angenehm, dass es dann zumindest so einen Texturgenuss gibt, selbst wenn der Film ein bisschen untauglich ist. Dann habe ich etwas, das wir schon das wir letztes Jahr im Kino im Sprengel gezeigt haben, zum Tag der Deutschen Einheit. Das deutsche Kettensägen-Massaker von Christoph Schlingensief ist natürlich bekannt. Und der existiert auch nur auf DVD. Das ist die 451-Veröffentlichung und eine Blu-ray gibt es von dem Film überhaupt nicht. Ein ganz hinreißender Film, geht unter 80 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Diese 451-Veröffentlichungen sind auf jeden Fall immer sehr gut und dass der Film gut ist, daran ist ja kein Zweifel. Dann habe ich einen sehr teuren Kauf getätigt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Geld für eine gebrauchte DVD bezahlt. wie für Das Ende des Regenbogens, der mich sage und schreibe 19 Euro gekostet hat.
Oh, wow, das ist viel.
Das ist so ein Problemfilm aus den 70er oder 80er Jahren. Den habe ich damals gesehen, als ich so eine Phase hatte, mir ganz viele Filme anzuschauen, die im alten Vorwende-Berlin gedreht sind. Der ist so im Nachklang von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, also von dem Christiane F. Film entstanden, hat auch eine Reihe von ähnlichen Themen, ist aber nicht ganz so reißerisch. Ich habe den einmal gesehen und dafür in Erinnerung, dass der ganz viele so authentische Drehorte in so Berliner WGs nutzt und so. Und ansonsten einfach, ich bin einfach bestechlich oder käuflich, was so Stadtoberflächen und Stadttexturen von so vergangener Urbanität angeht. Und da hat Das Ende des Regenbogens auf jeden Fall einiges.
Das Cover sieht doch toll aus. Also es ist schwarz-weiß und der Schriftzug mit dem Titel Das Ende des Regenbogens ist in Regenbogenfarben. Eine Salzgeber-Edition sogar.
Ja.
Ja, spannend, toll. Den würde ich mir gerne ausleihen,
vielleicht bei Zeiten. Super gerne. Dann kommen wir zum untersten Ende meines Stapels. An dem konnte ich nicht vorbeigehen. Der Film heißt Psycho Jack. Und ich möchte euch ein bisschen was von der Hülle vorlesen. Erstmal ist es der unzensierte Director's Cut. Auf der Vorderseite haben wir den Claim: Exzesse, Folter, Perversionen, kranke Gedanken werden wahr.
Okay.
Hinreißend. Auf der Rückseite steht: Trainspotting meets Braindead, nur krasser.
Krass.
Crazy.
Es scheint also eine Independent-Veröffentlichung zu sein, ein Timo-Rose-Film. Das heißt, der Film ist möglicherweise sogar noch aus Deutschland.
Und er hat selbst mitgespielt sogar.
Ja, ja, also es ist, ich weiß wirklich gar nicht, was uns hier bevorsteht. Die DVD ist von 2004, der Film möglicherweise dann auch. Eine Achterbahnfahrt durch die Windungen eines kranken Gehirns steht hier drauf. Und in diese Achterbahn steige ich immer gerne ein.
Ja, man schaut ja auch gerne Filme, in denen man sich selbst wieder sieht. Sowas zieht mich auch an, auf jeden Fall, ja.
Vielleicht können wir da später auf Instagram noch mal in der Story ein Foto von machen. Diese Ausgabe ist wirklich hinreißend.
Das Cover ist
gestaltet.
Fantastisch.
Ja, ja, also das ist ganz, ganz hervorragend. Und Exzesse, Folter, Perversionen, das hatte, ja, da dachte ich, gut, das für 6 Euro.
Ja, also Timo Rose scheint 31 Filme gemacht zu haben. Sehr produktiver Regisseur scheint. Clara, du bist noch nicht ganz durch.
Ich bin noch nicht ganz durch, ich mache aber ganz fix. Es kommt jetzt noch eine kleine bunte Tüte, nämlich wo wir es gerade von Extras auf einer DVD hatten. Ich habe mir nämlich noch Snatch Schweine und Diamanten gekauft, wo hier so eine kleine Ecke ist auf dem Cover mit super Musik von Madonna, Massive Attack und Oasis. Und es ist anscheinend eine Bonus-DVD mit verschiedenen Trailern, Making-of, hinter den Kulissen, Interviews, TV-Spots. Also eine richtig schöne DVD.
Mhm, ja.
So mit,
wie sich das gehört.
Trailer-Show und allem. Trailer-Shows beinhalten ja dann immer Filme, von denen man noch nie was gehört hat, wo sich die Leute gedacht haben, pack die mal auf die DVD, vielleicht kriegen wir so noch ein bisschen Promo.
Ja, ja, wenn ich mir Clara einen DVD-Abend mache, müssen wir immer alle Trailer auf dieser DVD zusammenschauen.
Verstehe ich komplett. Ja, absolut. Ja.
Manchmal findet man dann aber auch noch Trailer von so Filmen und denkt so, ja, und der ist dann richtig groß geworden, crazy. Mhm. Dann dachte ich, habe ich Blues Brothers auf DVD? Ich weiß es nicht mehr, also habe ich ihn mir auch gegönnt. Mhm. Und Children of Man ist ein guter Film. Und es ist die 2-Disc Special Edition.
Mhm. Schon noch also mehr Bonusmaterial.
Noch mehr Bonusmaterial.
Ja. Mehr und Bonusmaterial
jetzt,
als Film.
Jetzt kommt das Ende der bunten Tüte. Nämlich einmal auf die Empfehlung von Misera hin, Flussfahrt mit Huhn.
Ja!
Der deutsche Kinderfilmklassiker von, die DVD ist von 2005. Wahrscheinlich ist der Film noch älter.
Der Film ist ein gutes Stück älter, der ist aus den 80er Jahren.
Perfekt, ich freue mich drauf. Und dann hat Jonas einfach an einem anderen Stand eine DVD gefunden, wo wir noch nicht ganz genau wissen, was alles drauf ist, aber drauf steht Tattoo, All the Things She Said. The Video.
Und so wie es aussieht, ist alles, was auf dieser DVD drauf ist, das Musikvideo zu All the Things She Said.
Von Tattoo. Und ich liebe sowas, einfach weil das noch so ein Überbleibsel aus der Zeit ist. Internet, ja, aber so, wie verbreiten wir Musikvideos? YouTube ist noch in den Kinderschuhen, MTV. Da kann man zwar mal anrufen und sich was wünschen, aber wie ist die Verbreitung? Wie machen wir das am besten? Wir brennen ein Musikvideo von 3,5 Minuten auf eine DVD. Ich konnte da nicht, also ich konnte da nicht dran vorbeigehen.
Ich habe auch mal eine DVD gefunden mit den Filmen von Chris Cunningham, der unter anderem für Aphex Twin mehrere Musikvideos gedreht hat. Und ja, keine Ahnung, es ist ja auch einfach schön, diese Dinge zu besitzen, gerade wenn man Fan von Musik ist. Oder das wird heute natürlich nicht mehr gemacht.
Also bei dieser DVD, bei der Tattoo-DVD, kann man sich absolut sicher sein, dass das irgendjemandes wichtigster Besitz war für so ein, zwei Jahre.
Aber ich habe halt auch reingeguckt, der DVD geht's gut.
Ja, natürlich, die wird ja dann auch gehegt und gepflegt. Ja.
Also ich sag mal so, wenn demnächst der Blackout kommt, das Internet down ist, dann habe ich immer noch das Musikvideo.
Das Video.
Und dann werden Leute kommen und sehr viel Geld dafür. Dann
kannst du so eine Art Kirche gründen.
Hättest du sie nicht genommen, hätte ich sie mir unter die Nagel gerissen. Vielleicht passiert das ja auch noch.
Ach, bleibt ja in der Familie.
Das ist generell eine Sache, über die man vielleicht gar nicht so viel spricht, weil man selber versucht auszublenden, wie viele Dinge eigentlich auf DVD veröffentlicht wurden, die keine Filme sind. So wie Musikvideos oder diese Lagerfeuer-Kamin-Videos, die man heutzutage auch auf Netflix findet oder auf YouTube, die früher natürlich auf DVD veröffentlicht worden sind.
Fast hätte ich es genommen, die DVD. Mit allen dreien Lagerfeuer und Kaminfeuern.
Yoga-Videos, Yoga-Tutorials, die man heute auch einfach auf YouTube findet, haben mittlerweile einen anderen Raum gefunden.
Die besten Bahnstrecken Deutschlands.
Ich habe spanische Urlaubsvideos auf DVD gesehen, die offensichtlich so jemand amateurmäßig da aufgenommen und dann einfach rausgebracht hat. Warum denn nicht?
Die bunte Welt der Blüten. Also wirklich alles findet man das ist auch interessant. Eigentlich ist das filmhistorisches Material, das man sich bestimmt in 50 Jahren nochmal anschaut. Ich weiß nicht, es wird ja auch immer mehr Material. Man kann das niemals alles kompilieren, aber so als kulturelles Phänomen, das mittlerweile einen anderen Raum gefunden hat, muss man da auch mal hinschauen. Mhm. Und du hast diese seltsame Bundestagsserie gefunden. Willst du dazu noch was sagen?
Ich hatte zwischendurch kurz eine DVD mit 13 Folgen einer anscheinend didaktischen Puppenserie über den Deutschen Bundestag in der Hand. Das scheinen mehrere Episoden zu sein, wo Puppen Kindern die Funktionsweise des Bundestags erklären. Ich habe diese DVD nur deswegen nicht mitgenommen, weil es die ganzen Folgen anscheinend auf YouTube gibt. Politi Bongo heißt diese Reihe. Allein schon die Puppen sehen grotesk aus. Und das ist da wäre man jetzt ohne den Flohmarkt niemals drauf gestoßen. Vielleicht aus gutem Grund, aber das bleibt noch herauszufinden.
Oder diesen Animationsfilm, der hier irgendwie in Hannover in irgendeiner Turnhalle mit Motion Capture gemacht wurde.
Daniel Herzenberger hatte uns eine DVD gezeigt, so einen Animationsfilm, der ganz furchtbar aussah. Es sah aus wie ein schlechter Avatar-Abklatsch in diesem Animationsstil, in einer ähnlichen Qualität wie Hallo aus Berlin, diese fiebertraumartige Animationsserie, die Kindern Sprache vermitteln soll. Und der wurde scheinbar in Hannover produziert und gedreht. Das war ein frühes Motion-Capture-Experiment und das lag da einfach für einen Euro in dieser Kiste. Und wäre er nicht da gewesen und hätte uns das erzählt, hätten wir das auch nicht gewusst, dass diese unglaublich trashige Produktion eine Hannover-Eigenproduktion ist. Ich habe den Namen vergessen. Vielleicht ist das auch gut so.
Ja. Alle, die es unbedingt sehen wollen, werden es finden. Ihr werdet es finden.
Ja. Gut, okay. Ich finde, das war ein wahnsinnig produktiver Ausflug auf den Flohmarkt. Ich möchte das wieder mehr machen.
Ja, das machen wir nochmal.
Ich finde das sehr, 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 sehr schön. Ich freue mich, dass ich das jetzt mit euch machen konnte, diesen kleinen kulturpraktischen Ausflug, die Studienfahrt auf den Flohmarkt in der Hannover Altstadt.
Ich brauche jetzt Zeit mit meiner Psycho-Jack-DVD, wenn es euch nichts ausmacht.
Jetzt kriege ich schon fast wieder Lust auf Sonne. Lass uns doch mal wieder den kleinen Saal verlassen, die Tür zumachen für heute und uns noch ein bisschen mit einem kühlen Getränk in die Sonne legen. Vielleicht gehen wir ins Open-Air-Kino, wer weiß, was heute so geht in Hannover. Eigentlich sind wir das, aber heute müssen wir vielleicht rumfragen. Das war's mit der Sendung für den Monat Juni. Einen wunderschönen Pride Month wünsche ich euch.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Der kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion bei und für Leibniz FM. Moderation und Redaktion Jonas Helmerichs, Tara Wignanik, Linus Misera. Schnitt und Originalmusik Linus Misera. Das war's eigentlich, ne? Mehr Leute, mehr sind wir nicht.
Sag mal, Clara, kriegst du da gerade einen Anruf?
Und das musst du ausmachen während der Aufnahme, bitte.
Genau, das geht gar nicht. Total unprofessionell.
Unbekannt. Hä? Hallo? Mhm. Wer ist denn da? World of Video statt Hagen? World of Video. Okay. Sie machen zu.
Was?
Das letzte World of Video deutschlandweit macht zu?
Da müssen wir hin, Leute. Ja,
aber sofort. Ich steig sofort. Ich starte das Auto.
Vielen Dank für den Anruf.